Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Die Tour de France Rollzeit gestern durch Frankreich. Wie ist die zweite Etappe verlaufen? Und wie frei können Journalisten über das Radsportereignis schlechthin berichten angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen? Corona-Schutzmaßnahmen, denen auch die meisten Breitensportrennen in Deutschland zum Opfer gefallen sind. Aber es gibt Lichtblicke, es gibt wieder vereinzelte Events. Ich spreche gleich mit einem Veranstalter, unter anderem von Volksläufen und Triathlons. Sportler engagieren sich politisch wie nie, sei es um gegen Corona-Maßnahmen oder was auch immer mobil zu machen, sei es um sich gegen Rassismus einzusetzen, sei es um gegen den belarussischen Präsidenten zu kämpfen. Auch zu diesen Themen haben wir Beiträge geplant. Und anlässlich des heutigen Finales in der Champions League zwischen Wolfsburg und Lyon beleuchten wir die neuen Allianzen zwischen Frauen- und Männerclubs im Fußball. Was war das für ein Auftakt der Tour de France gestern? In vielerlei Hinsicht ungewohnte Bilder. Kaum Zuschauer, Fahrer mit Mund-Nasenschutz bis unmittelbar vor dem Rennstart und dazu strömender Regen im sonst so sonnenverwöhnten Südfrankreich. Und vor allem etliche Stürze. John Degenkolb erwischte es so schlimm, dass er aufgeben musste. Auch Ex-Weltmeister Philippe Gilbert aus Belgien. Holger Gerska in Nizza, wie ist denn die heutige zweite Etappe verlaufen?
Ja, zum Glück alles ganz anders. Heute war es wieder so, wie man sich das Wetter in Südfrankreich im Sommer vorstellt. Tolle Bedingungen, wenn auch ein bisschen viel Wind, aber 28 Grad, blauer Himmel am letzten Ferienwochenende hier der Franzosen. Und es gab einen französischen Sieger, nämlich den populärsten französischen Radsportler. Julien Alaphilippe hat es wie im vergangenen Jahr geschafft, früh während der Tour de France eine Etappe zu gewinnen, inzwischen seine fünfte und damit auch das gelbe Trikot zu übernehmen. Er setzte sich ab, etwa 12 Kilometer vor dem Ziel, an der letzten Steigung in der Stadt, bekam zwar noch zwei Begleiter mit dem Briten Adam Yates und dem Schweizer Mark Hirschi, gewann aber den Sprint und zwar hauchzart von dem erst 22-jährigen Mark Hirschi, einem Riesentalent aus dem deutschen Sunweb-Team.
Die Etappe heute mit Start und Ziel in Nizza war schwer, ungewöhnlich schwer für diese frühe Phase der Tour. Hat sie denn schon einen Fingerzeig gegeben auf die Gesamtwertung? Wie haben sich die Favoriten geschlagen?
Es ist nicht so dramatisch gelaufen aus Favoritensicht, wie mancher das erwartet hatte. Das lag auch daran, dass die Pässe doch relativ früh im Programm waren. Es ist mal richtig durchgeschüttelt worden, aber es hat keiner der großen Favoriten große Probleme bekommen. Tom Dumoulin, der Niederländer, vor 2 Jahren ja Zweiter und auch schon Giro d'Italia-Sieger, war mal gestürzt. Aber ansonsten liegen sie alle noch zeitgleich 17 Sekunden hinter Julien Alaphilippe im Rennen. Also da ist tatsächlich noch nichts passiert und es hat auch noch keiner wirklich die Karten auf den Tisch gelegt.
Auch Emanuel Buchmann, der Vierte des Vorjahres?
Genau, er hat sich diesen Tag ja ausgepickt, um mal einen Formtest zu wagen. Er hat aber gesagt, er würde nicht attackieren, sondern versucht, mit allen anderen mitzufahren. Und das ist ihm sehr, sehr locker gelungen. Und dennoch gab es aus seiner Sicht wirklich zwei gute Nachrichten. Nämlich zum einen, dass einer seiner wichtigsten Helfer, Maximilian Schachmann, der ja auch leicht verletzt ist, was heißt leicht verletzt, er hatte sich vor 2 Wochen das Schlüsselbein gebrochen, 9. geworden ist auf dieser Etappe, also mit den allerbesten mitfahren konnte. Und dass Lennart Kemner, der wieder gestürzt ist, der Edelhelfer, dabei auch wieder unverletzt blieb.
Gestern waren ja recht wenige Zuschauer da an der Strecke und die, die gekommen sind, die haben sich, das hat man zumindest im Fernsehen so gesehen, einigermaßen an die Corona-Regeln gehalten. Aber da war das Wetter ja auch nicht so einladend. Wie war es denn heute bei Sonnenschein?
Ja, so ähnlich wie gestern. Ich teile den Eindruck, das, was hier so ein bisschen das Bedrückende immer ist, wenn man so eine Etappe sieht über 200 Kilometer, wie sehr sich die Zuschauer an wenigen Stellen drängeln, obwohl es ja die Möglichkeiten gibt, mit Ausnahme des Startzielbereiches eigentlich überall an die Strecke zu kommen und mit Ausnahme der Pässe, wo es ein bisschen beschwerlicher ist, weil man das Auto nicht nutzen kann. Aber da sind natürlich einige Stellen, wo wirklich dann Tausende stehen. Insgesamt schätzen die Leute hier, die sich damit auskennen, dass es 100.000 gewesen sind. Das klingt jetzt erstmal viel, verteilt sich natürlich aber auf 200 Kilometer. Es gibt natürlich nun eine schlechte Nachricht, denn was auch immer hier die Franzosen für Regeln aufgestellt haben, Hauptsinn ist, die Leute zu Hause zu halten, mit Abstand zu halten zu dieser Tour. Und jetzt trägt der populärste Franzose wieder gelb und wird hier eine riesen Euphorie erzeugen. Das ist natürlich irgendwo natürlich kontraproduktiv.
Holger Gerska war das vom Ziel der zweiten Tour de France-Etappe in Nizza. Der Kreis der Reporter vor Ort bei dieser Tour ist dezimiert im Vergleich zu den anderen Jahren bei ARD und ZDF auf rund die Hälfte. Wegen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter versucht, den Personenkreis, den kompletten Tour-Tross einzuschränken. Irgendwie nachvollziehbar, aber die Journalisten, die kommen durften, die können bei weitem nicht so arbeiten wie sonst. Sie sind auf das Goodwill von Veranstaltern, von Rennstellen, von Fahrern angewiesen. Klar, dass sich da die Frage nach der Pressefreiheit stellt. Für uns hat Daniel Buß dazu recherchiert.
Die Tour 2020. Live im Ersten.
Und alles ist bereit für den längsten und schnellsten Maskenball der Geschichte. Willkommen zur 107. Ausgabe der Tour de France hier in Nizza.
Sagt Michael Antwerpes zum Start der Übertragung an diesem Wochenende und zieht mit einer gekonnten Bewegung seine blaue Maske mit dem weißen Logo der ARD von seinem Gesicht. Die Tour de France 2020 ist anders, auch für Journalistinnen und Journalisten. Das spürt vor allem, wer die Tour ins Fernsehen und Radio bringen möchte. Gabi Bohr ist die Teamchefin der ARD.
Die Interviewpositionen haben sich natürlich verändert. Das ist alles etwas schwieriger geworden. Es ist eine neue Herausforderung. Aber deshalb sind wir vor Ort, dass wir das auch den Zuschauern und den Zuhörern auch mitteilen.
Im Programm ist das tatsächlich nicht zu überhören. Immer wieder streuen Moderator und Kommentator Bemerkungen über die neuen Zwänge bei der Berichterstattung ein.
Jetzt stellen sich die deutschen Fahrer erstmal selbst vor. Das haben sie mit eigenen Handyvideos uns geschickt, weil es natürlich nicht so einfach ist für uns, auch an die Fahrer ranzukommen. Die Hotels sind verbotene Zone für Journalisten. Man soll in seiner eigenen Blase bleiben, aber die Jungs haben geliefert.
Hallo, ich bin André Greipel. Ich bin eigentlich zu alt für diesen Sport. Aber dennoch bin ich sehr ambitioniert. Ich möchte nach Paris kommen.
Alle wollen nach Paris. Dafür schränkt die ASO, die Organisation, die die Tour organisiert, die Bewegungsfreiheit der Berichterstatter massiv ein. Der große Plan, der auch die Medien einschließt, skizziert von Tourchef Christian Prudhomme.
Alles wird getan, um die Blase von 30 Leuten pro Team zu schützen. Keine Isolation, aber Abstand. Keine Selfies, keine Autogramme, nur standardisierte Interviews.
Interviews führt für die ARD Moritz Kasserlet. Bei der Tour konnten sich er und seine Kollegen lange völlig frei bewegen. Das ist jetzt anders.
Also normalerweise haben wir nach den Etappen immer an den Bussen gewartet, wo die Fahrer dann Reihe nach eingetrudelt sind. Das geht jetzt nicht mehr, aber wir haben sowohl am Start als auch im Ziel so Interviewboxen, die zugewiesen sind. Und da können wir warten und nach Rücksprache mit den Pressesprechern dann auch Gespräche führen mit den Fahrern, eben mit Abstand, mit Angel. Also wir sind dann so 2 Meter voneinander entfernt. Aber das geht schon und das hat am ersten Wochenende wirklich gut funktioniert.
Reporter müssen also vorher die Teams fragen, ob Fahrer bei ihnen vorbeischauen wollen. Außerdem sollen sich vor dem Start grundsätzlich keine Träger besonderer Trikots vor den Interviewboxen in der sogenannten Mixed Zone blicken lassen. Stattdessen verteilt der Veranstalter zentral Material an Medienvertreter, letztlich PR. Fahrer können bei diesem Prozedere kritische Fragen leicht umgehen. Auch schreibende Journalisten spüren Einschränkungen. Emanuel Reinke berichtet für den SID, den Sportinformationsdienst. Die ASO zwingt ihn und seine Kollegen von Zeitungen und anderen Nachrichtenagenturen zur Zusammenarbeit.
Wir sind Stand jetzt 6 deutsche Schreiber vor Ort. Das wird sich auch in den kommenden Wochen noch ein bisschen durchmischen, denke ich. Aber von den 6 Anwesenden hier darf immer nur einer in die Mixzone nach den Rennen. Das heißt, wir müssen uns untereinander auch organisieren, absprechen, wer denn vor dem Rennen und nach dem Rennen in die Mixzone geht und dann die Fragen stellt.
Dennoch wollen Journalisten vor Ort präsent sein, Atmosphäre mitnehmen, soweit es irgendwie geht. Viele Restriktionen findet ARD-Reporter Kasserlet, wie er sagt, nicht wirklich befriedigend. Er sagt aber auch,
das ist in diesem Jahr einfach so, die Teams haben einfach, glaube ich, auch Angst, dass sie positive Fälle in ihrer Mannschaft haben, denn das könnte ja den Ausschluss von der Tour de France bedeuten. Und ich glaube, wir müssen alle in diesem Jahr einfach mit diesen Kompromissen so ein bisschen klarkommen. Langfristig wäre das nicht schön.
Genau das aber ist die Gefahr, dass der Radsport, wie schon so viele Sportarten zuvor, einen neuen Standard etabliert für den Kontakt der Fahrer mit Journalisten. Ob das passiert, lässt sich freilich erst beurteilen, wenn Corona für alle Beteiligten keine Bedrohung mehr ist. Bis dahin macht die ARD die Not zur Tugend. ARD-Teamchefin Gabi Bohr sagt, neben Sport und Kultur geht es jetzt eben auch um Corona und die Hygienevorschriften.
Insofern haben wir noch Themen mehr, die wir in unserem Programm präsentieren werden und wollen. Und wir hoffen natürlich, dass es weiter sehr interessant bleiben wird.
Ein Beitrag von Daniel Buß. Und noch etwas ist anders bei dieser 107. Auflage der Tour de France. Corona-Tests vor dem Start der Rundfahrt, weitere an den beiden Ruhetagen. Damit soll natürlich eine größtmögliche Sicherheit der Fahrer hergestellt werden im Zusammenspiel mit Abstands- und Hygienemaßnahmen. Was aber, wenn ein Test falsch positiv ausfällt, was nach verschiedenen Studien durchaus nicht unrealistisch ist? Tom Mustroff über den schmalen Grat zwischen maximaler Sicherheit und ungerechtfertigtem Tourausschluss.
Angst geht um im Peloton der Tour de France. Es ist nicht so sehr die Angst vor Corona. Die jungen Männer, die an dieser mehr als 3400 Kilometer langen Rundfahrt teilnehmen, gehören schließlich nicht zu den Bevölkerungsgruppen, die statistisch die schwereren Krankheitsverläufe aushalten müssen. Sie befinden sich auch in einer kontaktarmen Blase, sind abgeschottet von den Fans am Straßenrand und von der normalen Bevölkerung. Sorge macht ihnen aber das Risiko, einen falsch positiven Test abzugeben. Denn dann droht ihnen aus Sicherheitsgründen der Ausschluss von der Tour de France. Und bei einem zweiten positiven Fall droht gar dem ganzen Rennstall der Ausschluss. Es ist eine verzwickte Situation, ein Abwägen zwischen Gesundheitsrisiken und sportlichen und ökonomischen Einbußen.
Das Risiko ist immer mit dabei und am Ende ist das aber die einzige Möglichkeit, um diese Veranstaltung auf den Beinen zu halten. Deswegen müssen wir das halt einfach jetzt auch über uns ergehen lassen und aufs Beste hoffen.
Meinte lakonisch Radprofi John Degenkolb vor dem Start der ersten Etappe. Wenige Stunden später war er schon aus dem Rennen. Nicht wegen Corona, sondern wegen Stürzen. Er hatte sich auf der ersten Etappe so sehr die Knie verletzt, dass jeder Tritt starke Schmerzen auslöste und er das Zeitlimit um etwa 2 Minuten verpasste. Erfahrungen mit positiven Covid-Tests hatte er zuvor in seinem Rennstall aber auch machen müssen.
Ich glaube, dass es alles soweit ganz gut geklärt wurde und sauber geklärt wurde. Wir haben dort einen positiven Test im Betreuerstab gehabt. Alle, die mit dem Betreuer in Kontakt gekommen sind, sind nach Hause gefahren und sind praktisch noch nicht komplett, aber durch neue Werten ausgetauscht, weil die natürlich auch wieder vorher getestet werden müssen mit der 6- und 3-Tage-Regel.
Diese Regel besagt, dass alle, die zu einem Tour de France-Team gehören, 6 Tage und 3 Tage vor dem Start Corona-Tests machen. Sind die Tests negativ, gehören die Personen zur Hygieneblase der Tour. Wer hingegen positiv ist, wird ausgeschlossen. So war das auch im Falle Lotto Soudal. Danach wurden neue Tests durchgeführt.
Alle, halt, die praktisch mit derjenigen Person, die positiv war, in Kontakt kamen, die waren auch alle negativ und mussten halt auch nach Hause leider.
Passiert dies während der Tour, kann zumindest bei den Fahrern kein Ersatz mehr kommen. Und hat ein Rennstall 2 positive Tests, muss er die Tour komplett verlassen. Dagegen haben die Teams protestiert. Denn auch in anderen Rennstellen gab es falsch positive Tests. Bei Israel Startup Nation und Bora Hansgrohe betraf dies jeweils einen Radprofi, der dann nicht zu Tour-Vorbereitungsrennen gelassen wurde, bei AG d'Auxerre sogar deren 2. Beim deutschen Rennstall Bora Hansgrohe war es nach Auskunft von Teamchef Ralf Denk ungefähr der 400. Test, der das falsch positive Ergebnis brachte. Damit läge in diesem Spezialfall die Genauigkeit bei 99,75%. Das ist wesentlich besser, als es im April eine Ringstudie in Laboren in 34 Ländern herausfand. Dort lag die Genauigkeit zwischen 97,8 und 98,6%. Das heißt also, in 2 von 100 Fällen musste man damals mit einem falsch positiven Ergebnis rechnen. Im Laufe der Pandemie hat sich die Qualität der Tests aber verbessert. Grund ist, dass viele Tests mittlerweile das Virus in 2 Regionen seines Erbmaterials analysieren. Falsch positive Fälle können dennoch auftreten. Und deshalb hat Veranstalter ASO zum Grand Départ die Regeln auch noch einmal überarbeitet. Es gibt jetzt einen Folgetest, der ein positives Ergebnis überprüfen soll. Rennstallchef Ralf Denk.
Nee, es fühlt sich deutlich besser an. Und auch Dank an UCI und ASO dass sie da mit den französischen Behörden im bestmöglichen Kompromiss erarbeitet haben.
Komplette Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden. Der Nachtest kann nur ausgeführt werden, wenn die Zeit dafür auch da ist. Bei einem positiven Resultat, das 40 Minuten vor Rennbeginn bekannt wird, sei ein Nachtest einfach zeitlich nicht realistisch, teilte ein ASO-Sprecher dem Deutschlandfunk mit. Damit muss auch Ralf Denk leben.
Also das heißt, wenn einer positiv ist, versucht man einen zweiten Test so schnell wie möglich an den Start zu kriegen. Aber man ist ja zeitlich unter Druck für die nächste Etappe. Und wenn die Zeit reicht, sage ich mal, dann wird es Nachtestung geben. Wenn nicht, glaube ich, ist er raus. Aber es ist schon mal besser wie nichts.
Abgemildert hat Tourveranstalter ASO in Absprache mit dem Weltradsportverband UCI auch die Ausschlussregel. Nur bei 2 positiven Tests binnen 7 Tagen wird ein Rennstall ausgeschlossen. Verteilen sich die positiven Fälle über einen längeren Zeitraum, darf das Team weiter im Wettkampf bleiben. Ob die Tour wie geplant bis Paris gehen wird, weiß gegenwärtig niemand. Das UCI-Reglement beschreibt unter Artikel 2.2.029 immerhin, unter welchen Umständen ein Rennen abgebrochen werden kann. Ab wie vielen Renntagen eine Rundfahrt aber als Grand Tour zählt, ist nirgendwo festgeschrieben. Eine der vielen Ungewissheiten in Zeiten der Pandemie.
Sonst haben wir an dieser Stelle gerne über Dopingtests berichtet. Diesmal hat sich Tom Mustroff aus aktuellem Anlass mit den Covid-19-Tests der Tour de France-Profis befasst. Viele Radrennen in Deutschland sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die meisten mussten ersatzlos abgesagt werden. Und ähnlich erging es hunderten Volksläufen, Stadtmarathons und Triathlons. Entweder wurde ihnen die Genehmigung entzogen oder gar nicht erst erteilt. Oder die Ausrichter, die Vereine oder professionelle Anbieter haben zermürbt aufgegeben. Erst seit kurzem gibt es wieder vereinzelt solche Veranstaltungen. Und einer der ersten, die wieder Rennen anbieten, ist der Münchner Alexander Fricke. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Fricke.
Ja, schönen guten Abend aus München.
Herr Fricke, seit Anfang Juli kann man bei Ihnen in Oberbayern wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Erst haben Sie ein Langstreckenschwimmen auf der Olympia-Regattabahn in Oberschleißheim angeboten, dann ein Langstreckenschwimmen durch den Starnberger See und am vergangenen Wochenende einen Triathlon, ebenfalls auf der Regattabahn. Wie haben Sie das geschafft bei aller Ungewissheit, bei allen Widerständen?
Ja gut, wir haben uns einfach die, wie sie sich so schön nennt, die 6. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angesehen und haben eben nachgesehen, was da eben zu beachten ist, um einen solchen sportlichen Wettkampf durchführen zu können. Und da gibt es eben Regeln und wenn man sich dran hält, dann hat man eine gewisse Aussicht, eine Genehmigung zu bekommen.
Was waren die größten Hindernisse?
Also im Wesentlichen steht da drin, sportliche Wettkämpfe sind erlaubt, Duschen und Umkleiden nicht benutzen, Abstandsregeln einhalten und keine Zuschauer. Das ist so das Rahmenkonzept.
So
das ist da, was da im Wesentlichen drin steht.
In der Praxis, was mussten Sie konzeptionell ändern im Gegensatz zu den Wettkämpfen in den Vorjahren?
Also Abstand kriegen wir hin. Wir haben Einzelstartkonzept gemacht. Wir haben teilweise Maskenschutz gehabt bei der Abholung der Startunterlagen. Jetzt speziell beim Triathlon Maskenpflicht eben beim Ein- und Auschecken der Fahrräder. Und eben, wie gesagt, keine Zuschauer, ganz wichtig. Ne?
War dann viel Überzeugungsarbeit bei den Behörden nötig?
Wenn man ein Konzept hat, dass man sagt, man hat eben, sage ich mal, pro Gruppe 100 Leute und 100 Leute mit 3 oder 5 Sekunden Startabstand, dann kommt die nächste Gruppe. Das sind Portionen, die handelbar sind und die auch von der Behörde so als handelbar angesehen werden.
Und keine Abstände einhalten, Maske, keine Zuschauer, keine richtige Siegerehrung. Wie ist denn die Resonanz unter den Teilnehmern? Haben die Verständnis für die Einschränkungen und vor allem halten die sich dann an diese besonderen Regeln?
Also im Wesentlichen halten sie sich dran. Ab und zu muss man ein bisschen nachhelfen. Aber insbesondere auch keine Siegerehrung war vorher angekündigt. Hat keiner irgendwie was gegen gesagt. Im Gegenteil. Also wir bekommen jeden Tag noch E-Mails voll der Begeisterung. Jetzt gerade für den Triathlon eben. Ne? Dass die gesagt haben, super, ihr habt das durchgezogen und klasse gemacht.
Wenn das so einfach ist, warum machen das nicht andere Veranstalter auch? Also ich habe es eben gesagt eingangs, es gibt ja nur ganz vereinzelt Veranstaltungen in Deutschland bis jetzt.
Also die Problematik besteht darin, wir hatten natürlich jetzt zum Beispiel für Starnberger Seeschwimmen fast im März schon ausgebucht. Das heißt, wir haben Anmeldungen da und können dann eben anbieten, führen wir durch, führen wir nicht durch. Wenn Sie natürlich jetzt erst hergehen und sagen, ich plane eine Veranstaltung, weiß aber nicht, ob die durchzuführen ist. Die Leute sind natürlich zögerlich, ist doch klar.
zögerlich. Das sind auch viele Veranstalter, wenn man einfach nicht weiß, wann die Regelungen so sind, dass man eine Veranstaltung durchführen kann. Waren Sie denn mal kurz davor, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, dann lassen wir es halt für dieses Jahr?
Also die ein oder andere Veranstaltung haben wir gelassen. Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Teamstaffel hier in München. Da machen normalerweise 700 Leute mit. Da rennen 150 Staffeln, 150 Läufer und 450 schauen zu. Das geht nicht. Also das Konzept, das kriegen sie nicht hin. Also no way.
Wie wichtig sind denn diese Veranstaltungen wirtschaftlich für Sie? Sie leben ja von solchen Events. Jetzt ist der Aufwand natürlich ungleich größer und die Teilnehmerzahlen oft geringer. Rechnet sich
ja,
das?
Ja, muss man eben skalieren und in die Zukunft schauen. Also wir schauen einfach, dass wir jetzt halbwegs ordentlich durchkommen und sind eigentlich sehr positiv gestimmt. Wir hätten jetzt noch in 4 Wochen einen Oktoberfestlauf auf der Ruderregatta-Anlage und könnten da auch durch eine Streckung der verschiedenen Wettbewerbe auch wieder die Teilnehmerzahl pro Zeiteinheit eben auf eine bestimmte Teilnehmerzahl begrenzen.
Nun ist bisher alles gut gegangen, aber was wäre denn, wenn sich herausstellen sollte, dass sich auf einer Ihrer Veranstaltungen, sagen wir mal 30, 40, 50 Teilnehmer durch einen Superspreader infiziert haben, sowohl juristisch als auch moralisch? Machen Sie sich über so ein Szenario Gedanken?
Also es ist so, wir haben auch da noch etwas Spezielles eingebaut. Wir haben zum Beispiel die Menschen, die zusammenkommen. Also bei uns gibt es die Möglichkeit, dass sie 2, 3, 4, 5 Leute mit zusammen anmelden. Die reisen auch zusammen an. Die haben auch Startnummern, die hintereinander sind. Das heißt, die halten sich auf dem Gelände auch zusammen auf. Das heißt, jetzt mal rein von der Wahrscheinlichkeit her gesehen, auch im Freien, dann stehen immer die zusammen, die ohnehin schon zusammenkommen. Also der Superspreader ist ja sozusagen nicht ein Mensch, sondern eher eine Situation, ne? Und das haben wir auch versucht, eben da noch ein bisschen einzugrenzen einfach.
Nun ist zurzeit alles im Fluss, auch die Corona-Schutzmaßnahmen. Planen Sie denn immer mehrgleisig für die nächsten Monate, vielleicht auch fürs kommende Jahr? Oder haben Sie ein Konzept, das Sie jetzt erstmal so durchziehen?
Also wir haben mehrere Konzepte, eben das auf der Regatta, eben für Schwimmen, jetzt Triathlon, dann Laufen. Wir hatten vor 3 Wochen einen relativ schnell organisierten Lauf im Olympiapark München. Und das Konzept besteht auch wieder aus einfach Startgruppen, Teilnehmer pro Zeiteinheit und da sind wir relativ.
Teilnehmer pro Zeiteinheit, was bedeutet das genau?
Wir hätten da zum Beispiel 150 Läufer pro 75 Minuten.
Das heißt, die starten versetzt?
Die starten versetzt und die Gruppen berühren sich quasi fast nicht. Ist relativ safe und wenn Sie das 4-mal hintereinander machen, dann sind Sie bei 600 Leuten, 600 Läuferinnen oder Läufer und da hatten wir eine Genehmigung dafür und das kann man eigentlich am selben Ort dann das ein oder andere Mal vielleicht noch kopieren.
Wie viel dürften Sie maximal? 600 oder dürften Sie da auch drüber gehen?
Ich würde mal sagen, wenn Sie an einem Samstag unterwegs sind, Sie fangen um 8 Uhr oder 9 Uhr an, sind die irgendwann mit der letzten Gruppe um 13, 14 Uhr und wie Sie vielleicht wissen, in München haben wir jetzt sozusagen die Wiesen auf verschiedene Areas verteilt und ein paar der Attraktionen stehen im Olympiapark, das heißt, so ab 14 Uhr werden dort die normalen Besucher kommen, das heißt, da wird man dann sagen, da kriegt man eben Läufer und Besucher nicht mehr getrennt, ergo muss man dann da einen Cut machen einfach.
Also dauert es noch ein bisschen, bis man so eine Veranstaltung wie den München-Marathon, den Sie ja nicht organisieren, aber einer Größenordnung wie den München-Marathon organisieren könnte.
Also das ist einfach nur ein Null zu viel, glaube ich. Also irgendwie, ich kann mir vorstellen, irgendwie so über den Tag gestreckt irgendwie in so einem großen Gelände vielleicht irgendwann mal 1000 Teilnehmer zu haben, aber dann sind das halt pro Stunde 100. Ne? Mhm. Und dann geht es über den ganzen Tag und ob das dann jedem gefällt, das vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen.
Vielen Dank, Alexander Fricke, fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ihnen auch, Servus.
Es ist 19.33 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Ja, wer hat da eigentlich gestern demonstriert in Berlin? Anhänger von Verschwörungsszenarien, Rechtsradikale, Impfgegner, Reichsbürger, Merkel-Hasser, Menschen, die einfach mal aus Prinzip dagegen sind? Und wogegen sind die? Gegen Zwangsimpfungen, gegen Gesichtsmasken, gegen die Regierung? Die Gesichter der Bewegung, Koch Attila Hildmann, der Stuttgarter Demo-Initiator Michael Ballweg, aber inzwischen auch 3 oder mehr oder weniger prominente Sportler. Maximilian Rieger berichtet.
macht einen donnernden Applaus für den Basketballer Yoshiko Saibu, die Leichtathletin Alexandra Wester und den Fußballweltmeister Thomas Berthold.
Berlin gestern Nachmittag. Unter dem Applaus von tausenden Menschen betreten Alexandra Wester, Yoshiko Saibu und Thomas Berthold die Bühne der Querdenken-Initiative. Die Initiative veranstaltet seit Wochen in ganz Deutschland Demos gegen die Corona-Maßnahmen und verharmlost dabei das Coronavirus, an dem laut Weltgesundheitsorganisation mehr als 800.000 Menschen gestorben sind. Wester und Saibu hatten Anfang August die erste große Demo in Berlin besucht, ohne Mundschutz. Saibus Verein, die Baskets Bonn, kündigt ihm darauf fristlos, weil sein Verhalten ein Infektionsrisiko darstelle, so der Club. Saibu und seine Freundin Wester glauben aber, dass seine Meinung Grund für die Kündigung gewesen sei.
Auch Yoshiko und ich mussten im Leistungssport dafür einbüßen, dass wir die aktuellen Regierungsmaßnahmen hinterfragt haben. Wenn du als Sportler eine Meinung hast, die nicht dem Mainstream entspricht, dann kriegst du ganz oft zu hören, als Sportler hast du eine Vorbildfunktion. Oh ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin nämlich Vorbild dafür, mir eben nicht alles gefallen zu lassen.
Das, was Wester im Schatten der Siegessäule als Meinung abseits des Mainstreams bezeichnet, sind in ihrem Fall auch Verschwörungserzählungen. In ihren Instagram-Stories verbreitet Wester seit Monaten die Idee der QAnon-Bewegung. QAnons glauben, dass die US-Demokraten, Banken und Medien sich verschworen haben. Eine Erzählung, die an antisemitische Stereotype anknüpft. Die Verschwörung soll Kinder in Gefängnissen halten und ihnen ein körpereigenes Hormon abzapfen. Für die, in Anführungszeichen, Eliten. Beweise gibt es dafür keine. Trotzdem glauben immer mehr Menschen diese Erzählung. Was auch daran liegt, dass Prominente wie Xavier Naidoo oder Wester diese kruden Ideen verbreiten, meint Katharina Nokun, Mitautorin des Buches Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen.
Problematisch ist natürlich, viele Menschen haben ein Vertrauensverhältnis zu Prominenten. Das heißt, wenn ich einen Sänger gut finde, wenn ich einen Sportler gut finde, dann bin ich vielleicht eher bereit, auch auf einen Link zu klicken, auf eine Argumentation einzugehen, die ich sonst eher als absurd abtun würde.
Auch die Organisatoren von Querdenken wissen, wie wichtig prominente Köpfe sind. Das zeigt die Freude eines Mitglieds, als Thomas Berthold vor 3 Wochen auf einer Demo in Stuttgart spricht.
Dass wir jetzt einen bei uns haben, der einfach als Gesicht bekannt ist und der die Prominenz hat, wo die Menschen damit erreicht werden, das bedeutet uns sehr viel.
Kaum verwunderlich, dass sowohl Berthold als auch Wester und Saibu in einem kurzen Video auftauchen, mit dem die Initiative die gestrige Demo in Berlin beworben hat. In dem Video distanziert sich der Veranstalter von Rassismus. Und sollten doch Rechtsradikale kommen, solle man die nicht beachten.
Ich würde 5 Rechtsradikalen, die an einer Demo teilnehmen, überhaupt keine Aufmerksamkeit und Plattform schenken.
Meint Berthold. Er sagt zwar selbst von sich, er sei weder links noch rechts, der Weltmeister von 1990 scheint aber keine Berührungsängste mit Rechtsradikalen zu haben. Kurz nach seinem Auftritt in Stuttgart spricht er mit Oliver Janich, einem Blogger, der auf YouTube teils antisemitische Erzählungen verbreitet und in seinem Telegram-Kanal sagt, dass viele Leute, die heute an der Macht sind, eigentlich aufgehängt gehören. Janich spricht Berthold auch auf seine Tätigkeiten als TV-Experte für Sport1 und RTL an.
Es ist ja zu erwarten, dass noch mehr die Presse auf dich einschlägt. Und du bist ja auch immer wieder als Moderator und als Gesprächspartner gefragt. Ich weiß nicht, ob du aktuell da irgendwo einen festen Vertrag hast. Befürchtest du da Nachteile?
Nein. Ich habe nie Festverträge gehabt, Oliver. Wenn es so ist, bin ich bereit, auch die Konsequenzen zu tragen. Also ich habe da kein Problem mit.
Das Gespräch druckt auch das Kompakt-Magazin ab, das der Verfassungsschutz als Verdachtsfall einstuft, weil das Blatt revisionistische, verschwörungstheoretische und fremdenfeindliche Motive bediene. Auch Berthold selbst äußert im Gespräch mit den Querdenkern Positionen, die teils von Reichsbürgern vertreten werden.
Japan und Deutschland sind keine souveränen Staaten. Wir leiden noch unter den Kriegsfolgen, das ist so. Und bei weltpolitischen Angelegenheiten spielt auch Deutschland keine Rolle. Wir spielen immer nur eine Rolle in der EU, wenn es darum geht zu zahlen. Dann spielen wir eine Hauptrolle. Aber sonst sind wir nur Nebenakteur.
Berthold ignoriert dabei, dass im 2+4-Vertrag 1990 explizit die Souveränität Deutschlands festgeschrieben wurde. Bei seinen Auftritten verbreitet Berthold zudem unwissenschaftliche Thesen. Er warnt zum Beispiel davor, Masken zu tragen, obwohl Studien zeigen, dass Masken bei richtiger Anwendung das Virus eindämmen können. Zudem meint Berthold, das Coronavirus sei nicht gefährlicher als andere Krankheiten und führt als Beweis an, dass in Deutschland nicht mehr Menschen als sonst gestorben seien. In Ländern wie Spanien, Frankreich oder Belgien ist aber eine Übersterblichkeit deutlich erkennbar. Die Aussagen des bekannten Fußballers werden trotzdem fleißig geteilt. Gefährlich, meint Expertin Katharina Nokun.
Gerade beim Thema Gesundheit muss man ja sagen, das ist kein Spaß. Ja? Also wer nicht glaubt, dass das Virus existiert oder dass es gefährlich ist, der gefährdet durch sein Verhalten womöglich sich und andere.
Ein Beitrag von Maximilian Rieger über Sportler, die gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung hetzen. In den USA zeigen auch immer mehr Sportler Flagge, indem sie sich gegen Rassismus und Polizeigewalt einsetzen, indem sie und ihre Teams Spiele bestreiken. Um diese Thematik dreht sich unser Sportgespräch heute ab 23.30 Uhr mit dem deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler und Publizisten Hans-Ulrich Gumbrecht.
Diese Bewegung, die sich in den letzten 4 Jahren vollzogen hat, zwischen Colin Kaepernick und dieser Intensivierung in diesem Sommer, ich denke, dass das irreversibel ist, dass da auch gegenüber der Zeit Muhammad Ali und Tommy Smith sich was in dem für uns positiven Sinn verschoben hat. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass es nicht so weit gehen wird, dass tatsächlich die Spezifik des Sports als theatrales Ereignis, als Ritual von Intensität völlig politisiert wird.
Das Sportgespräch mit Professor Hans-Ulrich Gumbrecht um 23.30 Uhr oder auch auf deutschlandfunk.de sollten Sie zu dieser späten Stunde keine Zeit haben. Und noch ein politisches Feld, in dem sich Sportler einsetzen, in dem sie ihren Einfluss einbringen, in Belarus, wo die Proteste gegen Präsident Lukaschenko nun schon seit 3 Wochen anhalten. Robert Kempe hatte Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen.
Alexander Apekin ist Manager des belarussischen Handball-Erstligisten Vitias Minsk. Vor ein paar Tagen musste er sein Land verlassen, es wurde zu gefährlich für ihn. Denn Apekin ist Mitinitiator eines offenen Briefes, der bisher von über 350 Vertretern des belarussischen Sports unterschrieben wurde. Darunter Trainer, Betreuer und Athletinnen und Athleten. Sie fordern Neuwahlen und die Freilassung aller bei den Protesten Festgenommenen. Die AD Sportschau konnte mit Apekin sprechen.
Ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen für Belarus, für belarussische Leute, weil so viele Sportler und Vertreter der Sportindustrie haben ihre Solidarität, haben ihre Position so offen ausgeäußert. Und die Leute haben gezeigt, dass sie mit der Gesellschaft, mit dem Volk sind und dass sie gegen die Diktatur auftreten. Es ist sehr symbolisch, weil sehr viele Sportler, sie wurden von dem Staat unterstützt und haben sowieso diese Entscheidung getroffen und haben sich direkt gegen Lukaschenko, gegen sein Regime ausgesagt.
Der Sport in Belarus bezieht jetzt Stellung. Unterzeichnet haben den Brief auch Top-Sportler wie die Leichtathletin Marina Assamassava, die 2015 Weltmeisterin über 800 Meter wurde. Oder die Schwimmerin Alexandra Herasimenya. 3-mal gewann sie bei Olympischen Spielen eine Medaille. Auch die amtierende Europameisterin über 100 Meter Hürden, Elvira Herrmann, unterschrieb den Brief.
Das, was ich gemacht habe, ist doch das Mindeste im Vergleich dazu, was alle in unserem Land gerade machen. Alle sind große Helden, angefangen von den einfachen Arbeitern bis zu den Unternehmern. Ich bin schockiert und habe nie gedacht, dass sowas in meinem Land passieren kann. Das hat mich dazu gebracht, den Brief zu unterschreiben und von da an meine Meinung zu den Ereignissen im Land zu äußern.
Wie Herrmann positionieren sich jetzt immer mehr Athleten gegen Alexander Lukaschenko, der auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees und damit höchster Sportfunktionär des Landes ist. Längst sind sie Teil der belarussischen Proteste, die seit den massiven Hinweisen auf Betrug bei den Präsidentschaftswahlen Anfang August das Land bewegen. Und sie richten sich auch gegen das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Protestierende. Immer mehr Menschen berichten in Belarus von Misshandlungen, regelmäßigen Prügel und Folter in den Gefängnissen. Einer von ihnen ist Sergej Potalinski, der Futsal-Nationalspieler, erzählt in der Sportschau, was er im Gefängnis erlebte.
Die erste Nacht habe ich auf den Knien verbracht. Die haben uns in eine Zelle gesperrt und abgeladen wie Nutztiere. Als die uns reingeführt haben, haben sie jeden von uns geschlagen, beleidigt, bedroht. Als wir angekommen sind, waren da schon etwa 150 Gefangene. Die knieten mit dem Gesicht zur Wand. Wir wurden auch so aufgestellt. Und die Aufseher, keine Ahnung, wer die genau waren, wir durften ja die Köpfe nicht heben, die sind immer wieder durchgegangen und haben uns geschlagen. Kopf hoch, Kopf runter. Rücken gerade, Hände hinter den Kopf, Hände hinter den Rücken. Ununterbrochen wurden wir geschlagen.
Auch Potalinski gehört zu den Unterzeichnern und denen drohen nun Konsequenzen. Denn der Sport ist von Lukaschenko abhängig, die Athleten sind meist bei Institutionen des Staates angestellt. Der Sport, betont Handballmanager Alexander Apaikin, sei ein Machtinstrument Lukaschenkos.
Sehr viele Sportler haben eine finanzielle Unterstützung verloren. Manche Sportler wurden aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen und der Druck bleibt bis jetzt. Also soviel ich weiß, sehr viele Leute, die ihre Unterschriften unter den Brief gelassen haben, sie stehen jetzt unter dem Druck, also werden gefordert, seine Unterschrift zu löschen, also seine Unterschrift zurückzunehmen. Und jetzt werden sie bedroht, also gekündigt zu werden.
Gut 20 Unterzeichnern des Briefes wurde bereits gekündigt. Lukaschenko will sein Sportsystem säubern. Es soll auf Linie gebracht werden. Der internationale Sport gibt sich derweilen weiter schweigsam. Das Regime Lukaschenkos sieht das offenkundig als Ermutigung. So erklärte Roman Golovtschenko, Premierminister von Belarus, unter der Woche, dass man weiter aktiv die Eishockey-WM im nächsten Jahr vorbereite.
Robert Kempe über den Protest von und die Repressalien gegen Sportler in Belarus. 19.45 Uhr, Kurzberichte. Wenig Neues aus der Formel 1. Auch beim 7. Saisonrennen beim Großen Preis von Belgien hat Mercedes einen Doppelsieg gelandet. Jens Gideon.
Lewis Hamilton ist weiter auf Rekordjagd. Den 89. Sieg in seiner Karriere hat der Engländer souverän herausgefahren. Der Erfolg war vom Start weg nie wirklich in Gefahr. Dem 35-Jährigen im überlegenen Mercedes fehlen jetzt noch genau 2 Rennsiege bis zur Fabelbestmarke von Michael Schumacher. Der deutsche Rekordweltmeister hat insgesamt 91 Mal gewonnen. Dieser Rekord wird sehr bald Geschichte sein. Bei sonnigem Wetter in Spa-Francorchamps war der Rest des Feldes nur in der Statistenrolle. Die Plätze 2 und 3 gingen an Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Red Bull-Pilot Max Verstappen. Komplett ohne Chance war Sebastian Vettel. Mit dem unterlegenen Motor seines Ferraris hat es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Belgien nicht mal für einen Rang in den WM-Punkten gereicht. Der viermalige Weltmeister ist am Ende nur 13. geworden, die bisher schlechteste Platzierung in der laufenden Saison. Am kommenden Sonntag steht das Ferrari-Heimrennen in Monza an.
Nun hat er es endlich geschafft. Robert Lewandowski ist Deutschlands Fußballer des Jahres. Frank Hollmann.
Trippelgewinner, Torschützenkönig in der Bundesliga und der Champions League. An Robert Lewandowski führte diesmal kein Weg vorbei. Mit klarem Vorsprung wurde der Torjäger des FC Bayern erstmals zum Fußballer des Jahres gewählt, vor seinen beiden Mannschaftskollegen Thomas Müller und Joshua Kimmich. Und auch der Trainer des Jahres kommt von den Bayern. Hansi Flick schaffte das Kunststück, nach dem Rauswurf von Niko Kovac und in nur 8 Monaten eine verunsicherte Mannschaft zu einer Einheit zu formen, mit dem Finalsieg von Lissabon gegen Paris Saint-Germain vor genau einer Woche als Höhepunkt. Flick gewann die Wahl zum Trainer des Jahres vor Jürgen Klopp, dem Meistermacher des FC Liverpool in England und Freiburgs Christian Streich. Bei den Frauen entfielen die meisten Stimmen auf Wolfsburgs Ausnahmespielerin Pernille Harder. Die Dänin löst damit Seriensiegerin Jennifer Marujan ab. Beide kämpfen heute Abend ja noch um die Krone im europäischen Frauenfußball, im Champions-League-Finale zwischen Marujans Olympique Lyon und Wolfsburg mit Pernille Harder. Möglicherweise ihr letzter Auftritt im Dress des VfL. Die Dänin will laut Medienberichten zum FC Chelsea wechseln.
Beim Streit zwischen Superstar Lionel Messi und seinem noch Arbeitgeber FC Barcelona verhärten sich die Fronten. Aus Madrid, Marc Dugge.
Messi hatte vergangene Woche nach 20 Jahren seinen Abschied von dem Verein angekündigt, was dieser aber nicht akzeptieren will. Die spanische Fußballliga hat sich heute klar auf die Seite des Vereins geschlagen. In einer schriftlichen Erklärung heißt es von La Liga, der Vertrag zwischen Messi und dem FC Barcelona sei weiterhin in Kraft und damit auch die Ablöseklausel. Bevor die Ablösesumme nicht bezahlt sei, werde die Liga auch einem möglichen Vereinswechsel nicht zustimmen. Der Vertrag zwischen Messi und Barca legt fest, dass eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro fällig wird, sollte der Spieler aus der laufenden Verpflichtung aussteigen wollen. Der FC Barcelona besteht darauf, dass Messi schon vor dem 10. Juni seinen Abschied hätte erklären müssen, dem offiziellen Saisonende. Messis Anwälte dagegen beharren darauf, dass zu dem Zeitpunkt noch gespielt wurde und Messis Kündigung vergangene Woche noch fristgemäß war. Lionel Messi erschien heute nicht zum vorgeschriebenen PCR-Test und wird mutmaßlich morgen auch nicht zum Mannschaftstraining kommen, dem ersten unter dem neuen Barca-Trainer Koeman. Viele Zeitungen halten es für möglich, dass der Streit letztlich vor Gericht ausgetragen wird.
Wir haben es eben schon gehört, heute Abend das Finale der Champions League der Frauen. Der VfL Wolfsburg trifft da auf Seriensieger Olympique Lyon. 20 Uhr der Anpfiff, also in 11 Minuten, und zwar im San Sebastian, im Baskenland. Tabea Kunze, Lyon ist der Angstgegner der Wolfsburgerinnen. In den vergangenen Jahren gab es nur Niederlagen gegen diesen Club. Was spricht diesmal für Wolfsburg?
Was für den VfL Wolfsburg sprechen kann vor diesem Spiel, das ist der absolute Glaube und die Konstanz nach dieser wirklich beeindruckenden Saison, die Wolfsburgerinnen im Rücken haben. Sie haben überragend souverän den Meistertitel geholt, haben den DFB-Pokalsieg gefeiert. Die letzte Niederlage ist über ein Jahr her und die gab es passenderweise gegen Olympique Lyon. Also da ist wirklich eine Revanche fällig für diese vielen Niederlagen in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, dass Wolfsburg aus diesen Niederlagen gelernt hat und eben heute vielleicht auch diese mentale Stärke hat, um Lyon eben schlagen zu können.
Kann es denn ein Fingerzeig sein, dass gerade bei der Wahl zur Deutschlands Fußballerin des Jahres Jennifer Marochan, die ja für Lyon spielt, nach 3 Jahren wieder von Platz 1 verdrängt worden ist? Und zwar pikanterweise von 2 Wolfsburgerinnen, Pernille Harder und Alexandra Popp. Oder machen Sie so ein Spiel nicht an einzelnen Namen fest?
Doch, ich glaube schon, dass diese herausragenden Spielerinnen in so einem engen Finale schon den Unterschied machen können, auch wenn natürlich beide Trainer sagen, wir dürfen nicht nur auf 1, 2 Namen schauen. Und diese Wahl spricht natürlich einfach für die absolute überragende Saison, die Pernille Harder aktuell spielt. Das ist ja Wahnsinn, 27 Tore in der Bundesliga, damit Torschützenkönigin. In der Champions League kann sie auch noch Torschützenkönigin werden, wenn sie heute trifft. Also sie ist die überragende Figur beim VfL Wolfsburg, wird ja mutmaßlich heute ihr Abschiedsspiel für die Niedersächsinnen bestreiten und danach eben zum FC Chelsea wechseln. Jedenfalls sieht alles danach aus. Und ich glaube, dass sie im Moment ein bisschen besser noch drauf ist und ein bisschen mehr noch herausragend als Jennifer Marochan, ja.
Wie unterscheiden sich die beiden Teams taktisch vom Spielstil her?
Das ist schon ein relativ ähnlicher Spielstil. Normalerweise beide haben gerne viel Ballbesitz und wollen ihr Spiel durchbringen. Und das hat auch Wolfsburgs Trainer Stefan Lerch nochmal klargestellt. Er hat gesagt, wir werden versuchen, genau so mit unserer Art Fußball zu spielen. Hier heute Lyon, wollen wir Lyon stressen. Also wir wollen sie unter Druck setzen. Wir wollen sie gar nicht zur Entfaltung kommen lassen mit ihren Offensivkönnerinnen, wie eben ja zum Beispiel Marojan oder auch Le Sommer, die heute im Sturm spielen wird, die Französin. Also da ist schon Der eine Faktor, worauf der VfL achten wird, und der andere sind natürlich die unfassbar gefährlichen Standards von Olympique Lyon. Sie haben die 1,87 Meter große Wendy Renard, die ja auch Lyon ins Finale geköpft hat mit ihrem Tor. Also da muss der VfL Wolfsburg versuchen, möglichst wenig Standardsituationen in gefährlichen Positionen zuzulassen.
Vielen Dank, Tabea Kunze, live von vor dem Fernseher, wo sie das Champions League Finale zwischen Olympique Lyon und dem VfL Wolfsburg in Kürze sich ansehen wird. Olympique Lyon gegen den VfL Wolfsburg im Halbfinale waren dann noch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Das könnte auch ein Turnier der Männer gewesen sein. Es liegt im Trend, dass traditionsreiche und erfolgreiche Großvereine auch in den Frauenfußball investieren. Was das konkret heißt für die sportliche Perspektive der Vereine und auch für den Frauenfußball insgesamt, da hat sich David Freches umgehört.
Heute noch die Champions League, am Freitag wieder Bundesliga. Das ist die Arbeitswoche für die Frauen des VfL Wolfsburg. Nur 5 Tage nach dem Finale eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison. Ein Zeichen dafür, dass die Frauen die Corona-Pandemie bis hierhin gut gemeistert haben. Zwar musste die Liga im März für rund 3 Monate aussetzen, doch finanzielle Schieflagen habe es bei keinem Club gegeben, teilt der DFB auf Anfrage mit. Größere Ausbrüche in den Vereinen seien ebenfalls nicht bekannt. Auch für Nationalspielerin Johanna Elsig von Turbine Potsdam ist es ein Erfolg, dass die Saison letztlich relativ problemlos zu Ende gespielt wurde.
Grundsätzlich glaube ich, dass das den Vereinen sehr gut getan hat und dass es wichtig für die Vereine war, auch zu Ende zu spielen, um auch jetzt diese weitere Saison, die jetzt kommt, gewährleisten zu können.
Damit startet die Liga in eine Saison, in der sich für die 2 Traditionsclubs Turbine Potsdam und den ehemaligen 1. FFC Frankfurt grundsätzliche Dinge ändern. Beide arbeiten seit diesem Sommer mit Männervereinen zusammen. Die Potsdamerinnen kooperieren mit Hertha BSC. Diese Zusammenarbeit gilt seit Juni und sichert dem Verein zunächst für 3 Jahre finanzielle Unterstützung und damit einen wichtigen Anteil am Saisonetat.
Ich glaube, dass die Kooperation Turbine grundsätzlich gut tut.
Sportlich relevant ist für die Turbinen, dass sie die medizinische Abteilung der Hertha nutzen können, dass Trainingsinhalte ausgetauscht werden und Spezialtraining auf verschiedenen Positionen, wie zum Beispiel im Tor, grundsätzlich möglich ist. Die nicht sportlichen Aspekte betreffen gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen, um auch mit dem Namen der Hertha für den Frauenfußballstandort Potsdam zu werben. Die Gefahr, dass Turbine durch die Zusammenarbeit kurz vor dem 50. Geburtstag einen Teil seiner Identität verliert, besteht laut Verteidigerin Johanna Elsig nicht.
Dadurch, dass wir unsere eigenen Trikots haben, wir haben weiterhin unseren eigenen Namen, wir haben unsere Selbstständigkeit, wir haben unsere Gelände, wir haben unser Stadion.
In Frankfurt ist das anders. Die Vereine haben Mitte Juni einen Fusionsvertrag unterschrieben. Sprich, der erste FFC ist Geschichte und jetzt Teil der Eintracht. Auf dem Platz treten die Frankfurterinnen zur neuen Saison als Eintracht auf, Trikots mit dem Adler inklusive. Laut Stürmerin Theresa Panfil würden die Spielerinnen davon natürlich auch profitieren.
Sei es durch individualtaktische Maßnahmen oder im Athletiktraining oder sonstigen Bereichen, wo wir einfach von dem Wissen unserer Trainer profitieren können.
Durch ein größeres Trainerteam und mehr Betreuer sowie Funktionäre ergäben sich auch andere Möglichkeiten zur Trainingsgestaltung mit neuen Analysetools. Natürlich habe auch der FFC schon professionelle Strukturen gehabt.
Jedoch können wir jetzt auch von den bereits vorhandenen Strukturen der Eintracht profitieren und uns einfach auch als Spielerin nochmal anders weiterentwickeln, weil wir uns wirklich um nichts Gedanken machen müssen und ein Team hinter dem Team haben, was uns vollends unterstützt.
Die Änderungen werfen auch die Frage auf, ob ein Frauenverein letztlich von Profistrukturen der Männer abhängig ist, wenn er erfolgreich sein will. Belege für diese These gäbe es einige. National mit den wechselnden Bundesligameistern VfL Wolfsburg und Bayern München oder international mit dem europäischen Dauerchampion Olympique Lyon sowie den weiblichen Vertretungen des FC Barcelona oder Manchester City und Arsenal London. Nationalspielerin Johanna Elsig will dem allerdings nur bedingt zustimmen. Grundsätzlich müsse es keinen Männerverein im Hintergrund geben, um Titel mitzuspielen.
Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass es definitiv ein Vorteil sein kann, weil man einfach vielleicht, es ist einiges leichter, wenn man um das Finanzielle geht, wenn es um die Möglichkeiten geht zu trainieren, um die Bedingungen und so weiter. Das kann vieles einfacher machen.
In Frankfurt hat man dazu eine andere Meinung. Dort heißt es sinngemäß, es geht nicht ohne Männervereine. Auf Anfrage teilt der Verein mit, Zitat:
Im heutigen Frauenfußball spielen fast ausschließlich Männerlizenzvereine oben mit. Unser Champions League-Titel 2015 war wahrscheinlich der letzte Sieg eines eigenständigen Frauenfußballclubs. Die Kooperation mit einem Männerverein ist vor allem deswegen sinnvoll, um den Frauenfußball dort unterzubringen, wo die besten Strukturen und Möglichkeiten bestehen.
Dieser Meinung ist auch Dietmar Ness. Der Spielerinnenberater und Manager sagt, durch eine Fusion ergeben sich finanziell andere Möglichkeiten für die Vereine, auch in der Transferpolitik. In Frankfurt habe man erkannt,
dass es wichtig ist, dass man in einen Lizenzverein integriert wird, um es wieder zu ermöglichen, dass auch Topspielerinnen verpflichtet werden.
In einer Sache sind sich Johanna Elsig und Theresa Panfil aber einig. Der deutsche Frauenfußball könne grundsätzlich optimistisch in die Zukunft schauen. Unter einer Bedingung, wie Elsig formuliert.
Wenn sich die Männerfußballvereine wirklich ins Zeug legen, jetzt, dass sie sagen, wir unterstützen die Frauen so sehr, wir wollen, dass sie auch Erfolg haben, und wenn der DFB bzw. die komplette Liga es schafft, den Frauenfußball weiterhin gut zu vermarkten und es immer populärer zu machen.
Eine solche Unterstützung für die Frauen hatte DFB-Präsident Keller vor knapp einem Jahr von den Männervereinen gefordert. Schalke 04 hat dazu bereits eine Frauenfußballabteilung gegründet und startet künftig mit einem Team in der Kreisliga B. Auch Borussia Dortmund hat 2019 angekündigt, ein Frauenfußballkonzept erstellen zu wollen und dazu eine entsprechende Arbeitsgruppe gegründet. Deren Ergebnisse würden frühestens gegen Jahresende vorgestellt.
David Freches über Kooperationen und Fusionen von Männer- und Frauenclubs im Fußball. Und das war Sport am Sonntag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Freistil. Titel der Sendung: Die Liebeslaube oder Auf gute Erde ist zu achten. Eine Kunstbegehung von Stefan Zetnik. Ich bin Tobias Ullmeier, danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.